SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Lisa Kötter ist für eine Reform in der katholischen Kirche. Sie sieht viele Ursachen für den verbreiteten Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt und sie will den Finger in die Wunde legen, denn sie sagt, wir sind Kirche und mitverantwortlich für das, was in ihr geschieht. Ich begrüße ganz herzlich Lisa Kötter. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind freischaffende Künstlerin, leben und arbeiten in Münster und sind Mitinitiatorin der Reformbewegung Maria 2.0. Und die hatte ihren Anfang in einer Gemeinde in Münster. Nehmen Sie uns mal mit, wie es denn überhaupt zu dieser Gründung der Reformbewegung kam.
Ja, das war im Januar vor zweieinhalb Jahren. Wir hatten einen kleinen Lesekreis. Wir haben das Evangelii Gaudium gelesen von Franziskus, von Papst Franziskus, weil wir einfach, nicht weil wir besonders fromme Frauen waren, besonders fromme, natürlich waren wir fromme Frauen und sind es ja immer noch, sondern weil wir wissen wollten, wie er tickt. Wir wollten einfach ein bisschen im Original rumlesen.
So. Was haben Sie denn rausgefunden?
Gar nicht so viel, weil nach dem ungefähr 5. Treffen war dann Januar. Wir haben uns einmal im Monat getroffen und ich hatte an dem Morgen dieses Tages einen Dokumentarfilm gesehen. Der heißt Das Schweigen der Hirten. Und in diesem Dokumentarfilm geht es um, wie leider in vielen Dokumentarfilmen, um sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Aber was anders ist an diesem Film, ist, dass er das System dahinter zeigt. Also die sogenannte, in dem Film sogenannte geografische Lösung, in der es darum geht, dass Verbrecher, die eben sexuelle Gewalt ausgeübt haben an Kindern, anstatt sie anzuzeigen und der weltlichen Gerichtbarkeit zu überführen, versetzt wurden in andere Länder, in andere Kontinente manchmal sogar.
Das ist mit der geografischen Lösung gemeint.
Das ist mit der geografischen Lösung gemeint. Und es ist natürlich so, wenn die Hilfe an Brüdern, die, wie es dann so schön hieß, gefehlt haben, anstatt sie als Verbrecher zu bezeichnen, wenn die Hilfe und das Erbarmen gegenüber den Brüdern so groß ist, dass sie im Grunde keine Strafe zu erwarten haben, sondern nichts weiter als eine Versetzung, wird natürlich solchen schrecklichen Taten auch Vorschub geleistet. Und das hat mich unglaublich erschreckt.
Sie wirken auch jetzt noch erschüttert. Ja. Dennoch muss man natürlich fragen, war Ihnen das denn vorher nicht bekannt?
Doch, mir war bekannt, dass es massenhaften sexuellen Missbrauch gibt in der römisch-katholischen Kirche, wie auch überall anders in Gesellschaften, das ist ganz klar. Ich habe das gewusst, aber ich habe immer gedacht, es sind so viele Menschen und wo viele Menschen sind, gibt es auch viele schreckliche Dinge. Genauso wie es viele schöne und fantastische Dinge gibt. Und ich habe eben immer gedacht, es sind viele, viele Einzelfälle. Aber diese Systematik dahinter, die dazu führt, dass im Grunde ja Täter sich sicher fühlen können und geschützt werden durch diese Institution, das war mir nicht klar. Und das hat mir an diesem Tag wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, sodass ich dann gesagt habe zu meinen Freundinnen, ich kann jetzt nichts über die Freude des Evangeliums, über diese frohe Botschaft lesen. Weil die Boten tun etwas, was diese Botschaft kaputt macht und verschüttet.
Und nach dieser Erschütterung, die Sie da erlebt haben, wie sind Sie denn dann vorgegangen?
Naja, an dem Abend brach es erstmal aus allen raus, weil jeder hat seine Geschichten, jeder hat viel Wissen in sich und auch vieles, was man vielleicht nicht so an die Oberfläche lassen wollte. Und wir haben auch geweint an dem Abend und dann haben wir gesagt, wir müssen etwas tun. Und wir haben an dem Abend auch gesagt, das, was das Ganze, dem Ganzen ja so Vorschub leistet, ist diese Intransparenz. Und Intransparenz entsteht da, wo Menschen ausgeschlossen werden von demokratischen Prozessen, von Teilhabe, eben von der Transparenz.
Also dass eine Strafverfolgung nicht so öffentlich stattfindet beispielsweise.
Dass eine Strafverfolgung nicht stattfindet und da, wo eine bestimmte Gruppe von Menschen, hier klerikale Männer, eben geweihte Männer, die Mauern so dicht machen, dass keiner reingucken kann, kann im Inneren natürlich viel Böses passieren.
Dann wollen wir gleich von Ihnen erfahren, als Sie beschlossen hatten, etwas zu tun, wie dieses Tun jetzt aktuell aussieht. Der Umgang mit dem Missbrauchsskandal beispielsweise im Erzbistum Köln sorgt für reihenweise Kirchenaustritte. Beim Amtsgericht wurden jetzt beispielsweise schon alle Termine für Juli vergeben, an denen es möglich ist, auszutreten. Sie haben mal gesagt, Sie wollten nicht stillschweigend austreten aus der Kirche. Hat sich an dieser Position etwas verändert?
Also ja, es hat sich etwas verändert in den letzten 2,5 Jahren. Für mir ist diese Kirche wirklich, je mehr ich gehört habe, je mehr ich zugehört habe, je mehr ich gelesen habe, erfahren habe, immer fremder geworden. Ich habe mich mit diesem System Kirche, muss ich sagen, früher auch nie so beschäftigt.
Sie sehr katholisch erzogen worden sind,
glaube ich. Ich bin sehr katholisch erzogen worden und die Spiritualität war ja auch sozusagen gegründet in diesem Katholizismus. Aber man guckt ja in der Welt, in der man lebt, sich nicht unbedingt die Strukturen an. Ja, ich schaue mir ja auch nicht, wenn ich in einer Familie lebe, unbedingt die Familienstrukturen an. Das mache ich vielleicht, wenn ich Therapie brauche. Und vielleicht habe ich jetzt die letzten 2,5 Jahre ein bisschen Therapie gemacht.
Dann haben Sie sich sicherlich damit befasst, wie sich Kirchenrecht und staatliches Recht unterscheiden, wenn es um Missbrauch geht. Vielleicht können Sie da mal ein paar Hintergründe beleuchten.
Naja, das A und O ist wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Demokratie, die Transparenz. Also das, man sagt zwar vor dem Gericht, ist man auch von Gott verlassen sozusagen, aber immerhin gibt es die Möglichkeit. Nur ein Beispiel, wenn eine Frau zum Beispiel sexuell missbraucht wurde durch einen Priester, kann sie ihn anzeigen beim Vatikan. Dann wird der Priester gehört, es gibt eine Verhandlung, aber die Frau wird nicht gehört, ja. Also, und das Vergehen, egal ob es um den sexuellen Missbrauch einer Frau oder eines Kindes geht, gilt im Kirchenrecht als Verstoß gegen den Zölibat und nicht als Verbrechen an einer Person.
Ja, ausschließlich ein Vergehen gegen die Sittlichkeit.
Genau.
Sie haben ja Forderungen aufgestellt, Sie haben 7 Thesen, Sie haben einen offenen Brief an den Papst geschrieben. Was gab es denn für Reaktionen?
Reaktion aus dem Vatikan gab es 0,0, außer dass einmal in einer großen deutschen Zeitung stand, dass die Glaubenskongregation jetzt Maria 2.0 in den Blick nimmt. Aber es gab keine Antwort auf den Brief, der auch sehr freundlich war, fand ich. Also, aber es gab da eben nichts. Es gab natürlich ganz, ganz viel Reaktion von der Öffentlichkeit. Und es gab vor allen Dingen Reaktion von Anfang an von unzähligen Menschen, die sich auch sehr verändert haben dadurch, dass wir uns hingestellt haben und gesagt haben, wir sprechen es an, wir benutzen eine andere Sprache und wir schaffen Bilder in der Öffentlichkeit, die zeigen, was wir sind, nämlich draußen. Ganz viele Menschen sind draußen aus diesem System, aus jeglicher Entscheidungsvollmacht.
Und nochmal zurück zu Ihrer Perspektive auf die Kirche, wenn Sie sagen, ja, es hat sich verändert hinsichtlich eines Kirchenaustritts, das heißt, Sie überlegen auszutreten oder wie ist das zu verstehen?
Ja, ich habe mich entschieden, aus der Kirche auszutreten und werde das diesen Sommer auch noch tun. Ich habe auch endlich einen Termin ergattert.
Heißt das gleichermaßen das Ende für die Reformbewegung oder was wollen Sie dann erreichen?
Nein. Ich sag immer, das, was ich tue, ist, ich trete aus dem römischen System aus. Ich bin aber nach wie vor katholisch. Ich habe den Katholizismus auch in den Knochen. Das ist meine Spiritualität.
Wie äußert sich das?
Das äußert sich in meiner Sicht der Dinge. Ich bin am Tag meiner Geburt getauft worden. Ich habe das eingeatmet. Ich glaube, wenn man so wie ich aufgewachsen ist, dann ist die Perspektive einfach erstmal katholisch. Aber ich sage immer, der Katholizismus ist eigentlich etwas, der die Fenster weit aufmacht. Das heißt allumfassend, allgemein. Und das ist eigentlich ein Aufruf zur Weite. Und das versuche ich zu leben. Ich werde auch weiter Suchende sein, gemeinsam in Gemeinschaft mit den Menschen, die das auch sind, natürlich.
Sie haben sich mit den unterschiedlichsten Punkten in der Kirche befasst. Zur Macht gehört beispielsweise auch das Thema Besitz, als auch die Wirtschaftskraft. Die Kirche ist nach dem Staat der größte Arbeitgeber Deutschlands. 1,2 Millionen Menschen sind bei kirchlichen Trägern beschäftigt. Haben Sie sich damit befasst, ein Arbeitgeber, der in manchen Bereichen ein Geschlecht komplett ausklammert? Frauen können keine Priesterin werden. Inwiefern beschäftigt Sie das?
Naja, das muss einen natürlich in der römischen Kirche insofern beschäftigen, als nur geweihte Menschen wirklich entscheiden können. Jede Entscheidungswahl liegt bei den Klerikern. Und das, was einige Bischöfe jetzt sagen, Frauen müssen in andere Ämter, die müssen in Führungspositionen und so weiter und so fort, das ist vielen Frauen eben nicht genug. Es gibt Frauen, die fühlen sich zur Priesterin berufen. Das wird abgelehnt. Aus den bekannten Gründen, da muss man gar nicht weiter, also die Argumente sind alle ausgetauscht. Aber im Grunde ist alles andere, was Kirchenmänner sagen, nichts anderes als ein Bonbon, der rübergereicht wird und den man ganz, ganz langsam, am besten so ungefähr 500 Jahre lang zu lutschen hat als Frau.
Der Vatikan schließt ja beispielsweise Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren aus. Die hat es jetzt aber neulich dennoch gegeben. Werten Sie das dann persönlich als Erfolg?
Das ist für mich ein Erfolg des Wandels der einzelnen Menschen. Ja, dadurch wandelt sich diese Kirche nicht, aber die Menschen in der Kirche. Das ist ja auch das, was wir als Maria 2.0 sagen. Wir werden ganz oft gefragt, ja, was habt ihr denn erreicht? Ihr habt ja nichts erreicht. Und jetzt gehst du, Lisa, weil du so enttäuscht bist. Nein, wir haben ganz viel erreicht, weil die Menschen sich eben selbst ermächtigt haben von wegen Macht. Ja, dieses Empowerment ist einfach passiert. Ich darf das. Ich muss nicht auf Beifall und auf Gehorsam, also auf einen Befehl des Bischofs warten oder auf eine Erlaubnis. Ich darf das.
Naja, man könnte es ja auch so betrachten, dass die Bischöfe sagen, ja, wir setzen dadurch mal ein Zeichen. Und dann beruhigen sich die Menschen wieder.
Ja, es ist auch eine Art von Drops. Ja? Ich habe aber auch von vielen Freunden, die homosexuell sind, gesagt, im Grunde sind diese Segnungen auch ein Stück weit wieder eine Form der Diskriminierung. Ja? Wenn sich also ein geweihter Mann, also sprich ein Priester, hinstellt und sagt, ich segne jetzt eure Beziehung, ja, dann fragen einige auch, ja, aber warum stellst du uns nicht wirklich gleich? Warum stellst du dich nicht hin und bist so ungehorsam und sagst, ich assistiere euch jetzt bei dem Sakrament, das ihr euch gegenseitig spendet, bei der Trauung. Der Priester ist übrigens immer nur der Assistent, ja? Dieses Sakrament spenden sich die Liebenden nämlich gegenseitig. Und darüber sollte man mal nachdenken.
Wenn wir da weiter über Machtstrukturen sprechen, Besitz beispielsweise, die Kirche ist der größte Grundbesitzer Deutschlands, die Bistümer sind reich, München-Freising hat ein Vermögen von 5,5 Milliarden Euro, Paderborn mehr als 4 Milliarden. Was machen die Bistümer mit dem Geld?
Ja, sie machen das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Der gesagt hat, kein zweites Hemd, ein paar Sandalen und klopft an bei den Leuten. Und wer euch nicht haben will, dann geht ihr weiter zu den Nächsten. Diesen Besitz anhäufen, ja, das ist genau das Gegenteil. Das ist im Grunde ein Misstrauen gegenüber Gott.
Dennoch gibt es ja karikative Einrichtungen, die werden Sie vermutlich nicht kritisieren, oder?
Natürlich nicht. Alles, was wirklich teilt und abgibt, ist nicht zu kritisieren. Aber man könnte ja viel mehr abgeben. Warum denn nicht?
Wie sähe das im Idealfall aus?
Tja, ich glaube, das würde die Sendung sprengen. Aber der Idealfall ist einfach, dass man Gemeinden bildet und das, was nötig ist, tut. Ich glaube, das, was uns immer vorgehalten wird, zum Beispiel, dass die Kirche die ganzen Krankenhäuser und Schulen und so weiter betreibt, wenn man das wirklich mit den Augen derer betrachtet, die Gelder verteilen von Staats wegen, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Da ist nämlich die Kirche zu einem sehr kleinen Prozentsatz dran beteiligt.
Wenn Sie auf gelungene Kirche schauen, dann schauen Sie auf das Nachbarland, die Schweiz. Was machen die denn anders?
Die Schweiz hat noch eine andere Art der, sagen wir mal, des Miteinanders von Staat und Kirche. Die haben noch das Steuersystem, was wir auch vor dem Krieg hatten. Das heißt, die Gemeinden sind in sich selbstständiger. Ja, in der Schweiz gibt es tatsächlich Frauen, die Gemeinde leiten, schon lange ganz selbstverständlich. Oder auch Paare, Frauen und Männer, die Gemeinde leiten. Und ich weiß zum Beispiel, dass in einem Bistum ganz lange die Steuern verweigert wurden, weil sie mit dem Bischof nicht einverstanden waren und so. Also die können anders agieren mit dem, was sie haben. Das ist erstmal das eine. Dann werden die Leiter der Gemeinde wirklich gewählt von den, also ich habe jetzt eine Gemeinde in Zürich im Kopf, die werden gewählt von der Gemeinde.
Gemeinderat wird bei uns ja auch gewählt.
Ja, aber nicht die Leiter. Der Priester wird ja nicht gewählt. Wir haben ja keinerlei Mitspracherecht. Also es ist zwar so theoretisch, dass der Kirchenrat den Priester ablehnen kann, aber gerade bei dem Priestermangel, den wir heute haben, ist dann irgendwann auch mal Schluss.
Also wie wird dort ein Priester ins Amt berufen? Wie schaut das dort konkret aus?
Der Priester muss von der Gemeinde bestätigt werden und nach 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, welche Verfassung sich die Gemeinde gibt, und das kann auch eben die Gemeinde entscheiden, wie sie das handeln will, muss er bestätigt werden oder es wird gesagt, nein, dich wollen wir nicht mehr. Ja.
Wie sieht für Sie eine gerechte Kirche hinsichtlich einer Konfession aus? Spielt eine Konfession noch eine Rolle?
Naja, das ist nun natürlich etwas sehr Persönliches. Für mich persönlich spielt Konfession überhaupt keine Rolle mehr. Also ich würde am liebsten einen Flashmob in die Einwohnermeldeämter hier organisieren, wo wir sagen, ich möchte nicht mehr, dass da katholisch oder evangelisch oder sonst was steht, sondern einfach nur Christin oder Christ. Ja, das wäre mir persönlich am meisten recht, sozusagen. die Konfession in der Schweiz, ich kenne mich jetzt mit dem Recht nicht, mit dem Kirchenrecht der Schweiz nicht bis ins Detail aus. Das, was mich so beeindruckt hat, war, dass dieser Ansatz von die Gemeinde bestimmt selbst darüber, wie sie fungieren will. Das hat mich total beeindruckt, weil ich denke, dass was wir in einer Gemeinde leben können, im Kleinen, und was wir da an Demokratisierung schaffen können und an Pari-Pari, wirklich auf Augenhöhe, das kann hineinwirken in unser Viertel, in unserer Stadt, in unsere Gesellschaft. Und dann wird es jesuanisch, wenn es hineinwirken kann.
Gibt es denn da solche Bereiche wie Beichte beispielsweise?
In der Schweiz?
Ja.
Ja, ganz bestimmt gibt es die da. Die sind ja auch römisch-katholisch, natürlich, die Gemeinden, wo ich jetzt zu Besuch war.
Klar. Denn das ist ja etwas, was von vielen Seiten ebenfalls hinterfragt wird, was mit Machtstrukturen zu tun hat. Wenn kleine Kinder ermahnt werden, Gott sieht alles und du musst dann zur Beichte gehen und dann ist es ein Ablasshandel mit 10-mal ein Vaterunser, ist es dann abgeleistet.
Ja, sehen Sie, das ist ja eine ganz fundamentale Kritik. Wenn ich jetzt daran gehe, dann wird es wirklich ganz, dann wird es sozusagen theologisch. Also,
ja, aber das ist ja gelebte Praxis.
Ja, ja, wenn ich habe neulich mit einem Priester da lange darüber diskutiert. Ich verstehe es so. Jesus sagt, was ihr euren Brüdern und Schwestern verzeiht, das verzeiht Gott. So. Und wenn er gleichzeitig sagt, das, was ihr eurem Nächsten tut, das habt ihr mir getan. Was heißt es denn dann? Heißt es dann, dass da nur ein Priestermann, ein geweihter Priestermann steht, der im Namen Gottes verzeihen kann? Oder heißt es nicht, du bist mein Nächster und wenn ich dir verzeihe, dann ist das gut so, weil sozusagen in meinem Nächsten ist Gott, wir sind füreinander, wir spiegeln Gottes Liebe füreinander. Ja? Wenn sie mir etwas antun und ich sage, es ist okay, ich habe dir verziehen, natürlich hat Gott dann verziehen.
Verstehe ich Sie dann richtig? In Ihrer gerechten Kirche gibt es so eine Beichte nicht mehr, sondern da gibt es die Auseinandersetzung zwischen den Menschen, die sich dann, wenn es einen Streit gab, wieder versöhnen.
Es geht um Versöhnung. Es geht ja nicht um Ohrenbeichte, es geht um Versöhnung. Und ich glaube, diese Sprache mit diesen Worten wie Beichte und so weiter, die müssen wir einfach erneuern. Wir müssen immer wieder alles neu machen, auch die Sprache. Die Sprache ist ein großes Problem in der Kirche.
Sie setzen sich für eine grundlegende Reform in der katholischen Kirche ein. Was glauben Sie, von wo soll denn diese Bewegung losgetreten werden? Sie haben sich jetzt als Frauen zusammengeschlossen. Von der Kirche ist ja noch wenig zu hören.
Ja, die Frage ist, was ist die Kirche? Es gibt ja zum Beispiel diesen Zusammenschluss, der nennt sich Wir sind Kirche. Und das ist ja ganz wörtlich zu nehmen. Das, was sich verändert hat bisher, ist ja nicht die Struktur dieser römischen Kirche. Und die wird sich niemals ändern.
Weil da wollen Sie aber ran.
Nein, wenn die sich ändern würde, wäre es die römische Kirche nicht mehr. Wir wollen, dass die Menschen sich ändern. Jesus hat gesagt, ändert euren Sinn. Und damit hat er ja nicht gesagt, ihr jüdische Gemeinschaft ändert euren Sinn, sondern er sagt es konkret zu jedem Menschen. Jeder Mensch ist angesprochen, seinen Sinn zu ändern. Das erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und eine hohe Empathie und auch viel Stille und in sich gehen. Und jeder, der seinen Sinn wandelt, der Mut fasst, der sagt, wir müssen uns öffnen, statt immer weiter in Angst zu erstarren. Wir müssen die Mauern einreißen, anstatt sie höher zu bauen, die Mauern dicker machen. Das müssen wir alles nicht, sondern wir müssen rausgehen in die Weite. Der tut genau das.
Glauben Sie, dadurch werden sich die Strukturen der römisch-katholischen Kirche am Ende von alleine auflösen oder ist das womöglich ein utopischer Gedanke?
Ich glaube, es ist eine Utopie zu glauben, dass die römische Kirche sich wandeln kann, weil sie nicht mehr römisch wäre. Die römische Kirche besteht auf einem Machtsystem, es ist ein monarchisches System des Gehorsams und des Befehls. Punkt. Da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Aber wenn die Menschen sich ändern, ändert sich die Kirche. Ich glaube nämlich, dass es in dieser Kirche eine andere Kirche gibt. Und die gibt es jetzt schon. Und das ist die Kirche, ja, der ich weiter folgen möchte, aber nicht der römischen Verfasstheit.
Was bedeutet es für Sie persönlich, Christin zu sein?
Für mich heißt es, dass ich diesem Jesus von Nazareth seinen Gott glaube. Und das ist nicht das Gottesbild, das die römische Kirche vermittelt. Der Gott, den Jesus uns gezeigt hat, auf den er verwiesen hat, ist ein Gott, um mit Kierkegaard zum Beispiel zu sprechen, der uns Menschen vollkommen vertraut. Da ist das Vertrauen keine Einbahnstraße. Und Jesus ist für mich das gelebte Gottvertrauen in beide Richtungen. Er hat Gott so vertraut, dass er überhaupt nicht drüber nachdenken musste, wer Freund und Feind ist, weil er in ihm gelebt hat. Und gleichzeitig hat ihn in ihm Gott den Menschen so vertraut, dass er sich diesen Menschen ausgesetzt hat.
Wenn wir das jetzt nehmen, was Sie da gerade sagen, bedeutet das ja, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit widersprechen der Botschaft Jesu. Jetzt gibt's allerdings Studien, nach denen sind insbesondere Christen, Muslimen und Juden gegenüber negativ eingestellt. Und zwar sehr viel schlechter als die konfessionslosen Menschen. Worauf führen Sie das zurück?
Das hat vielleicht was damit zu tun, dass wir Geschwister sind, weil wir alle an den gleichen Gott glauben. Oder an die Göttin oder an das Göttliche gegenüber, an das Liebende. Und Geschwister sich besonders in die Haare kriegen. Je dichter man sich ist, Sie brauchen gar nicht auf Juden und Muslime gucken, sie können das schon innerkatholisch in der römischen Kirche, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie sie sich behakeln und bekriegen, weil sie meinen, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und das haben wir nicht. Wir haben die Wahrheit nicht. Wir besitzen sie nicht.
Spricht doch dann, wenn man es weiterdenkt, dafür, dass das, was Sie sich vorstellen, ja, womöglich eine schöne Träumerei ist, aber niemals einer Realität entsprechen kann.
Ja, wir können immer nur auf der Suche und auf dem Weg sein. Und das, wovon ich träume, ist ja, dass wir diese Grenzen aufbrechen, auch zu den anderen Religionen. Ich glaube nämlich, dass das, was wir Gott nennen, was das unser göttliches Gegenüber ist, dass wir das nicht in eine geschlossene Wahrheitskugel packen können, sondern dass diese vielen Kugeln, die sich Religion nennen, in diesem Göttlichen sozusagen wie in einem Universum schwimmen. Und der Geist, das Göttliche, das Licht, das tanzt im Zwischenraum.
Als Sie die Bewegung Maria 2.0 mitgegründet haben, da hat's gar nicht lange gedauert und es gründete sich quasi eine Gegenbewegung Maria 1.0. Sind Sie mit diesen Frauen im Gespräch?
Sagen wir mal, wir waren mal punktuell im Gespräch. Ich hatte mal eine Sendung im Deutschlandfunk, wo eine dieser Damen zugeschaltet war und wir mit Zuschauern diskutiert haben, ja. Aber es gibt nicht sehr viel Austausch, weil eigentlich immer nur das Gleiche kommt. Es kommt immer, es soll alles so bleiben, wie es ist. Es ist gut, wie es ist. Und das, was es vielleicht gibt, eventuell an Missständen in der Kirche, da müssen wir halt gegen anbeten.
Wenn Sie eine Kirche für alle wollen, dann gehören doch diese Menschen auch dazu.
Natürlich. Da gehören auch die Pius-Brüder zu, da gehören die, die gerne lateinische Messen hören. Wissen Sie, das Missverständnis ist ja, auch von diesen Damen oft gesagt wird, wir wollen die Macht übernehmen, wir wollen überhaupt keine Macht übernehmen. Eigentlich wollen wir nur etwas zufügen. Wir wollen ein paar Fenster aufmachen und ein paar Türen und wir möchten gerne, dass Kirche, wenn sie wirklich eine jesuanische Kirche ist, keine ausschließende Kirche mehr ist und keine verletzende Kirche. Wenn ich das höre, lass doch alles, wie es ist. Das können nur Menschen sagen, die selbst nicht betroffen sind, betroffen von Gewalt, von Ausgrenzung. Also welcher Mensch, der zum Beispiel ein Mann ist und einen anderen Mann liebt und ihn geheiratet hat, was ja heute möglich ist staatlicherseits, aber vielleicht sehr gläubig ist und sich nach nichts mehr sehnt, als dass sie auch eine Ehe führen können in ihrem Glauben. Wie verletzt müssen diese Menschen sein, das nicht tun zu dürfen? Und wenn ich sage, lass doch alles, wie es ist, dann sage ich ausdrücklich, ja, diskriminiert diese Menschen weiter.
Wobei Sie ja sich gegründet haben als Reformbewegung für die katholische Kirche und Ihren Worten habe ich jetzt eben entnommen, dass Sie gar keine Reform und gar keinen Reformwillen in der römisch-katholischen Kirche sehen. Also im Grunde ist doch das, wo Sie sich mal aufgemacht haben, verschwommen.
Ja, das ist ja auch ein Grund, warum ich sage, ich gehe, weil ich erkannt habe, dass die römische Kirche, so wie sie ist, sich gar nicht wirklich reformieren kann, weil dann wäre sie nicht mehr die römische Kirche, weil sie ist ja römisch, weil sie so monarchisch verfasst ist. Sie ist ja sozusagen in einer antiken Verfassung, befindet sie sich.
Sind Sie da enttäuscht von Ihrem eigenen Glauben, dem Sie ja lange angehangen sind?
Mein Glauben hat nichts mit der Verfasstheit der Kirche zu tun, hat er auch noch nie gehabt. Also das muss ich wirklich sagen, das habe ich nie gehabt, dass ich gesagt habe, ich glaube an diese Kirche. Ich habe immer immer an einen Gott geglaubt, an ein liebendes Gegenüber. Ich war auch immer im Zwiegespräch. Ich kann mich nicht an das erinnern, wirklich als ganz kleines Kind, dass ich diesen Glauben gehabt habe. Aber ich glaube ja nicht an eine Kirche.
Ja, aber wenn Sie eine Kirche betreten haben, das haben Sie ja sicherlich gemacht, dadurch, dass Sie katholisch erzogen worden sind, dann repräsentieren Sie dieses System Kirche ja durchaus.
Damit, dass ich eine Kirche betrete, repräsentiere ich es ja. Ich weiß es nicht. Wenn ich als Kind, also wenn ich es so gelernt habe, in die Kirche zu gehen, mich zu bekreuzigen und so weiter und so fort, dann ist das erstmal eine Sozialisation, die ich hatte. Das Repräsentieren wäre dann, wenn ich sagen würde, die Kirche hat Recht in allem, was sie sagt. Dann würde ich sie repräsentieren. Dadurch, dass ich jetzt sage, ich verlasse diese Institution, würde ich sagen, ich bin keine Repräsentantin der römischen Kirche. Ich bin
jetzt
vielleicht eine Repräsentantin des katholischen Glaubens, in dem Sinne, das, wie ich gesagt habe, ja allumfassend ist und in die Weite will.
Schauen wir gleich mal drauf auf den Glauben. Sie sind streng katholisch erzogen worden. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Wie sah das denn damals aus, wenn Sie sich erinnern an diese Zeit? Was ist die erste Erinnerung, die hochkommt?
Die erste Erinnerung ist immer Waldstätte. Waldstätte ist ein kleines Dorf im Münsterland und ich hatte einen Großonkel, einen sehr gütigen, netten Großonkel, der war dort Propst, weil er schon so lange Priester war. Er ist mit 97 Jahren gestorben, in den 70er Jahren. Er hatte eine wunderschöne Kirche und gegenüber war die kleine Pastorat, in der ich sehr, sehr gerne meine Ferien verbracht habe. Aber es wurde sehr viel gebetet dort.
Wo ist das streng verhaftet?
Das Strenge ist da, dass man als kleines Kind erstmal gar nicht als streng wahrnimmt. In diesem Wechsel des Tages, des Jahres, der einfach sich nach dem richtet, wie die römisch-katholische Ordnung ist. Es ist ein Gebet am Morgen, bei jeder Mahlzeit. Es gibt Dank, es gibt Segen. Es gibt nicht nur sonntags den Gottesdienst, auch später in der Schule gibt es den Gottesdienst. Es gibt im Oktober jeden Abend Rosenkranz beten, was natürlich für ein Kind wahnsinnig langweilig ist. Wobei ich Langeweile für ein Kind auch sehr wichtig finde, weil in der Langeweile kommen einem Gedanken im Inneren, mit denen man sich beschäftigen kann. Es kommen innere Bilder, man träumt sich weg und so weiter und so fort. Also nichts gegen Langeweile. Langeweile ist super. Aber das Strenge ist dann, wenn man älter wird, andere Interessen kriegt, Dinge auch in Frage stellt, dass auf diese Ordnung und nur auf diese Ordnung bestanden wird. Denn nur in dieser Ordnung ist die Wahrheit Gottes zu finden und in keiner anderen.
Wie hat sich Ihr Glaube denn dann entwickelt?
Der hat sich erstmal dadurch natürlich entwickelt, dass man in die Pubertät kommt und Dinge hinterfragt. Das ist das Erste. Erstmal muss man Fragen stellen, sonst kann sich nichts verändern.
Was waren so Fragen, die Sie sich dann anfangs gestellt haben?
Ich erinnere mich daran, da war ich glaube ich noch nicht mal in der Pubertät, dass ich mich gefragt habe, warum diese eine Frau im Nerzmantel immer in der ersten Reihe sitzt und wenn ich da als Kind sitze, sie mich immer mit dem Ellenbogen wegboxt und keiner was dazu sagt, sondern alle sagen, man muss kuschen. Das war so die allererste Hinterfragung, weil das passt ja nicht mit den anderen Geschichten, mit den frommen Geschichten, die wir ja immer erzählt bekamen, zusammen.
Waren Ihre Eltern dabei?
Ja, die habe ich sogar danach gefragt.
Antwort?
Da gab es nicht so richtige Antworten. Es gab, die Menschen sind verschieden, so allgemein. Aber das hat natürlich nichts beantwortet. Die drängenderen Fragen kamen dann natürlich mit dem Auseinandersetzen, auch zum Beispiel in Jugendgottesdiensten. Gerade heute habe ich erfahren, dass der Pfarrer Ortkemper gestorben ist. Der war damals Jugendpfarrer im Franziskanerhaus in Münster. Ein wunderbarer Mensch, der mit uns Jugendlichen jeden Samstag dort Gottesdienste gefeiert haben, die wir tatsächlich gestalten konnten. Und die waren sehr wild. Die waren wirklich, wir haben Müllkreuze gebaut, wir haben gesellschaftliche Fragen hinterfragt, also wir haben wirklich die Dinge hinterfragt, wie sie liefen, wir haben diese Widersprüche, ne, als junger Mensch schaut man immer sehr auf die Widersprüche, wirklich thematisieren können. Natürlich war auch die Musik wichtig, natürlich war es auch wichtig, sich mit den Gleichaltrigen zu treffen. Ja, das war dann sozusagen die wilden 70er Jahre.
Wenn Sie jetzt diese guten und schlechten Erfahrungen nehmen, wie sehen Sie denn die Kirche jetzt für, Sie sind Großmutter, wie sehen Sie die Kirche für Ihre Enkelkinder? Was möchten Sie für die?
Für meine Enkelkinder würde ich wollen, dass genau das gilt, was Jesus gesagt hat, nämlich bleibt wach, ändert euren Sinn und was ihr dem Nächsten tut, das tut ihr Gott.
Braucht es dafür eine Kirche?
Wir sind Kirche. Die Kirche ist im Grunde die Gemeinschaft derer, die glauben, dass wir ja Gott im Nächsten ehren sollen und den Nächsten lieben sollen wie uns selbst, also auch uns selbst lieben.
Ihren Worten kann man sogar entnehmen, dass Sie Künstlerin sind, denn Sie sprechen häufig in Bildern. Wir wollen auch über Ihre künstlerische Arbeit noch sprechen. Als freischaffende Künstlerin, Lisa Kötter, wie können wir uns da einen Arbeitstag von Ihnen vorstellen?
Oh, der fängt an mit Kaffee. Und dann, wenn ich denn die Zeit habe, die ich jetzt seit 2,5 Jahren leider nicht mehr so häufig habe, mache ich meinen Lieblingssender im Radio an und fange an mit dem, was ich mir vorgenommen habe für den Tag.
Was hatten Sie sich zuletzt vorgenommen? Woran arbeiten Sie?
Im Moment arbeite ich an einem großen Gemälde, auf dem bisher meine jüngste Tochter zu sehen ist. Ich weiß aber noch nicht, wie es weitergeht. Bei diesem Gemälde ist auch das Besondere, dass es ein bestimmtes Format haben muss, weil es an der Wand in unserer neu umgebauten Wohnung hängen soll und über dem Fernseher hängen soll, weil ich Fernseher an der Wand so hässlich finde.
Das heißt, wie groß muss es werden?
Es ist ungefähr 90 mal 1,50, schätze ich.
Okay, also. Und dann arbeiten Sie mit was für Mitteln? Mit welcher Farbe?
Ich arbeite im Grunde mit Acrylfarben. Ich nehme aber auch oft Überklebungen, also Papier, irgendetwas, was ich finde dazu. Also jetzt nicht direkt reliefartig, aber ich übermale viel und überklebe auch viel. Also jetzt in den Bildern, die ich male. Ich arbeite im Prinzip auch viel mit Altpapier, das ich zum Teil auch mit bestimmten Techniken bedrucke und dann kombiniere auf den Bildern. Ich nehme gerne auch Dinge, die ich gefunden habe. Zum Beispiel die Leinwand, auf der ich gerade arbeite, ist eine gebrauchte Leinwand, die ich geschenkt gekriegt habe. Eine Zeit lang habe ich mich geweigert, irgendetwas Neues zu kaufen für meine Arbeit, bis auf die Farben.
Weil wir jetzt eben über Ihren Glauben gesprochen haben, sind Ihre Arbeiten denn durch Ihren Glauben in irgendeiner Art und Weise beeinflusst?
Ich glaube, sie sind insofern beeinflusst, als ich immer denke, oder was ich unheimlich gerne tue, ist Dinge zu nehmen, die da sind und aus ihnen etwas Neues machen. Also die Wandlung ist im Grunde, das ist mir aber ehrlich gesagt immer gar nicht so bewusst geworden, erst in letzter Zeit, dass ich immer schon geliebt habe, Dinge zu verändern und Dinge zu wandeln. Also ich sehe einen Stein, ich sehe ein verrostetes irgendetwas, ich sehe einen Ast oder was auch immer und ich habe sofort ein Bild, wie ich es verändern könnte, damit eine Skulptur herauskommt oder ich es irgendwie integrieren kann in ein Werk.
Haben Sie ein Beispiel, worauf Sie ganz besonders stolz sind, wo so eine Wandlung ganz besonders gut gelungen ist?
Das ist jetzt schwierig, sich da schnell was vorzustellen. Alle Skulpturen, die ich zum Beispiel mache, bestehen aus Altpapier. Ja? Und die Formen, die diese Skulpturen haben, da sehe ich vielleicht zum Beispiel beim Waldspaziergang einen Ast, der auf der Erde liegt und für mich streckt der einen Arm in einer bestimmten Geste aus. Ja, und dann kann ich ihn nehmen und als Skelett benutzen, tatsächlich für das Figurative, was ich dann daraus machen will. Hinterher ist der Ast nicht mehr zu sehen. Er wird tatsächlich zum Träger der Skulptur sozusagen. Ich habe jetzt gar kein konkretes Beispiel. Zum Beispiel die Porträts, die ich gemacht habe für Maria 2.0, sind alle auf irgendwelchen Pappen gemalt, die gerade bei uns in der Küche im Altpapier lagen.
Ich glaube, also auf dem Bettlaken ist auch was entstanden.
Das ist
oder?
Das Banner. Also wir brauchen ein Banner für eine Demo und da habe ich dann halt eine Ikone, oder eine ähnliche Ikone, wie ich sie auch ins Klein gemalt hatte, dann auf dieses Betttuch meiner Oma drauf gemalt. Das ist unser Banner, nachdem übrigens neulich ein Museum für deutsche Geschichte gefragt hat, ob sie das kriegen können. Können sie aber leider nicht. Wir brauchen es ja noch.
Sie sind noch im Einsatz und hatten genau. Mal Mai und Oktober als Aktionsmonate ausgerufen. Was steht denn jetzt noch an im Mai?
Wir hatten schon eine Aktionswoche, die natürlich pandemiebedingt leider auch zu einem großen Teil digital ablaufen musste. Aber wir haben immerhin jetzt bei uns in der Gemeinde, zum Beispiel in Münster, kleine Aktionen draußen auf der Wiese vor unserer Kirche gemacht. Und das war nichts Großartiges, aber es hat uns gestärkt und wieder mal ein bisschen zusammengebracht.
Ja. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Lisa Kötter.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.